In den 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, in denen wir uns ja im Kirchenjahr gerade befinden, war Jesus seinen Jüngern mehrfach begegnet. Manchmal im kleineren Rahmen mit einzelnen oder zwei Personen, manchmal auch mit einer größeren Jüngerschar. Und bei diesen Begegnungen, das hatten wir auch letzte Woche schön gehört von Charles, hat Jesus sich ihnen offenbart als der Auferstandene, hat ihnen seine Hände gezeigt, seine durchbohrten Hände, seine durchbohrten Füße und war sichtlich bemüht, auch den letzten Zweifler zum Glauben zu bringen. Thomas lässt grüßen. Und quasi als großes Finale seines Erdenlebens, als Abschluss seines gesamten Dienstes hier auf dieser Welt, da sammelte Jesus nochmal seine Jünger zu sich ein letztes Mal, um ihnen zu sagen, wie es nach seiner Himmelfahrt für sie weitergehen wird, weitergehen soll. Und wir fassen diese letzten Worte des Herrn Jesus gerne mit dem Wort Missionsbefehl zusammen. Denn das trifft die Sache sehr gut. Wir haben ihn gerade gehört. Mit diesen Worten hat Jesus seine Jünger nach der dreijährigen Ausbildungszeit quasi in den Dienst entlassen. Und das Ergebnis davon, seines Dienstes, seines Auftrags, das halten wir quasi mit der Bibel in unseren Händen. Denn da können wir nachvollziehen und entdecken, wie die Jünger genau das getan haben, was Jesus hier im Missionsbefehl, im Missionsauftrag seinen Jüngern mitgegeben hat. Ohne ihren aufopferungsvollen Dienst damals, ohne ihren Gehorsam in alle Welt zu gehen, würden auch wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen, hätten nie etwas von dieser frohen Botschaft von Jesus gehört. Dieser Missionsbefehl, er hat die ganze Welt seither verändert und möchte es auch weiterhin tun, dass Menschen zum Glauben kommen, Menschen zur rettenden Umkehr kommen und Hoffnung in ihrem Leben bekommen. Und weil auch wir heute Teil dieses Auftrags sind, lohnt es sich, wenn wir diese Worte des Herrn Jesus mal wieder näher anschauen heute Morgen, insbesondere auch die Bedeutung für unser Christsein, für unseren Alltag. Die bekannten Verse aus Matthäus 28, 18 bis 20 haben wir gerade schon gehört von Michael. Aber wir finden den Missionsbefehl nicht nur in Matthäus, sondern wir finden sendende Worte des Herrn Jesus in allen Evangelien, inklusive sogar der Apostelgeschichte. Und deshalb möchte ich diese Worte gerne noch ergänzen. Ihr dürft sie entweder mitschlagen, ich habe sie auch hier mitgebracht. Wir starten mit Matthäus 16, Vers 15 bis 18. Markus 16, 15 bis 18. Da heißt es: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es geht weiter mit dem Bericht, der Lukas uns gibt, Lukas 24, 47 bis 49. Dort lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht: Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Bei Johannes finden wir nur ein ganz kurzes Sendungswort, auch am Ende in Kapitel 20, Vers 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Schließlich noch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 finden wir den Vers: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das war kurz vor Pfingsten. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Ich habe deshalb zunächst alle fünf Sendungsworte Jesus, des Herrn Jesus, gelesen, damit wir so ein bisschen ein vollständigeres Bild bekommen von den Worten, die Jesus da seinen Jüngern mitgegeben hat. Und ich glaube, in der Zusammenschau aller dieser Worte fällt es am leichtesten, uns diese fünf Aspekte zu bündeln, die wir heute Morgen betrachten wollen. Da ist erstens die Reichweite des Missionsauftrages. Dann werden wir uns die Botschaft anschauen, die verkündigt werden soll. Das dritte sind die Werkzeuge, die Jesus sendet und gebraucht. Das vierte wird die Strategie sein, die Gott verfolgt, um sein Ziel der Weltmission zu erreichen. Und das fünfte ist die Kraftquelle, die alles erst ermöglicht. Schauen wir uns zunächst die Reichweite des Missionsauftrages an. Und ich habe euch diese vier Worte hier nochmal mitgebracht, die zur Reichweite eben etwas sagen. In Markus 16,5 haben wir gerade gelesen, er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen, der gesamten Schöpfung. Matthäus sagt: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Dasselbe sagt auch Lukas, Kapitel 24. Und in Apostelgeschichte finden wir nochmal so dieses Vorgehen, dieses räumliche Vorgehen, wie der Radius erst klein beginnt, Zeugen sein in Jerusalem, dann wird der Kreis größer, geht auch nach Judäa und Samaria und schließlich bis ans Ende der Erde. Jesus hatte also nicht nur ein paar Ortschaften oder Städte auserkoren, in denen das Evangelium weitergesagt werden sollte, vielleicht irgendwo im Nahen Osten, sondern das Evangelium sollte von Anfang an weltweite Kreise ziehen. Und bereits in der Apostelgeschichte lesen wir, wie das Evangelium zunächst nach Judäa und Samaria kommt. Apostelgeschichte 8, Vers 1 zum Beispiel, finden wir, wie es dazu kommt. An jedem Tag kam es aber zu einer schweren Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Und da zerstreuten sich alle, mit Ausnahme der Apostel, in die Landschaften von Judäa und Samaria. Hier musste quasi die Verfolgung ein bisschen noch nachhelfen, mithelfen, dass sie wirklich auch dahin gehen, wo Jesus ihnen befohlen hatte, hinzugehen. Die Verfolgung hatte mitgeholfen, dass sie sich in Bewegung gesetzt haben, um diesen Befehl, geht hin, Folge zu leisten. Und schön ist dann, was diese verfolgten Gläubigen dort gemacht haben. Dort in der Fremde haben sie ihren Glauben nicht im Verborgenen gelebt. So nach dem Motto: Oh, jetzt müssen wir erst recht aufpassen. Nicht, dass auch da wieder eine Verfolgung losgeht, aus Sicherheit. Gehen wir lieber ein bisschen zurück in den Untergrund, verschanzen uns. Nein, wir lesen in dem vierten Vers, dann in Kapitel 8 in Apostelgeschichte: Diejenigen nun, die zerstreut waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Wie schön. Jetzt, wo es eigentlich viel schwerer noch geworden war durch die Verfolgung, hier sind sie mutige Bekenner und Botschafter des Evangeliums. Die Zerstreuten, haben wir gelesen, gingen umher und sie verkündigen das Evangelium. Und das Ergebnis war wunderschön. Gemeinde Jesu konnte entstehen, konnte wachsen weit über Israel, über Judäa, Samaria hinaus, weil eben auch Paulus und seine Mitarbeiter dann später losgezogen sind. Das Evangelium in alle Welt, ja, in die ganze damalige bekannte Welt hinausgetragen haben. Das hieß für damalige Verhältnisse zunächst rund um das Mittelmeer, aber es ging eben auch weiter bis in unsere Breitengrade hinein. Das Schöne ist, in diesen letzten 2 Jahrtausenden hat es nicht aufgehört, die Verbreitung dieser frohmachenden Botschaft. Und sie ist bis heute noch in Arbeit, bis das Ende der Erde eben eines Tages erreicht sein wird. Und bis alle vom Evangelium gehört hat. Dann, lesen wir, wird Jesus wiederkommen. Römer 10, Vers 25 ist es, glaube ich. Diese Botschaft des Evangeliums, die Sie verkündet haben, die wollen wir nun im nächsten Punkt nochmal genauer anschauen. Was gehört denn alles dazu? Zur Botschaft des Missionsauftrages finden wir zunächst in Markus diese kurze Phrase, verkündigt das Evangelium. Das ist erstmal das Wesentliche und Lukas schreibt nochmal ein bisschen mehr Details dazu in Lukas 24. So musste Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Das ist die Botschaft, die alle Menschen hören müssen. Jesus kam in diese Welt, um Sünder zu retten. Dafür musste er leiden, dafür musste er sterben, aber er ist wieder auferstanden nach diesen 3 Tagen. Und nun gibt Gott uns den Auftrag, diese frohmachende Botschaft weiterzugeben, hinauszutragen in alle Welt. Warum? Weil es ohne Sündenvergebung keine Rettung gibt. Das klingt nicht gerade attraktiv in unserer Zeit, wo eher die Vielfalt gefragt ist, nicht mehr das absolute Denken erwünscht ist, wenn wir da sagen, Rettung nur in Jesus, nur im Evangelium. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Leute uns dafür nicht umarmen werden. Sie werden uns nicht zujubeln, wenn wir ihnen das Evangelium verbreiten. Wir brauchen es deshalb gar nicht erst erwarten. So welche Botschaften haben nicht das Potenzial, beliebt zu werden in dieser Welt. Aber dennoch gibt es keine wichtigere Botschaft, die wir den Menschen sagen können. Sie müssen es hören, wie es Paulus mal in 2. Korinther 5, Vers 20 so schön sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Menschen brauchen diese Versöhnung, diese heilmachende Versöhnung mit ihrem Schöpfer, denn sonst gehen sie verloren. Ich habe mich hier gefragt, ist mir diese Tatsache eigentlich noch präsent, wenn ich an meine Nachbarn denke, meine Arbeitskollegen? Inwiefern bewegt mich diese Tatsache, dass Hunderte, ja Tausende in meiner unmittelbaren Umgebung auf dem direkten Weg in die Verlorenheit sind, wenn sie dieses Rettungsangebot nicht kennen oder noch nicht angenommen haben? Gott hat es so sehr bewegt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Seine Liebe war so groß, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um dich und mich zu retten. Und es soll noch weitere hinzukommen. Gott möchte, dass diese Botschaft hinausläuft und weitergeht. Denn seit Ostern, und wir haben gerade Ostern gefeiert, kann Gott sowohl Vergebung der Sünden als auch ewiges Leben als ein Geschenk jedem Menschen anbieten. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, die da sichtbar wird. Jetzt muss diese Botschaft nur noch hinaus verkündet werden unter den Menschen, damit sie sie kennenlernen und erleben können. Und auf welche Weise sich Gott das gedacht hat, lesen wir in Johannes 20, Vers 21. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Damit sind wir beim dritten Punkt heute Morgen, den Werkzeugen des Missionsauftrages. Gott hätte natürlich viele Möglichkeiten gehabt, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Er hätte 10.000 Engel losschicken können, die in alle Welt gehen, die das vielleicht viel schneller hinkriegen würden als wir, auf einem Großfeldzug die Ernte einholen, von der Jesus in Matthäus 9, Vers 37 spricht. Natürlich hätte er auch selber losziehen können, hätte es vielfach besser gekonnt ohne unsere Hilfe. Er hätte die viel besseren Methoden, die viel besseren Möglichkeiten gehabt, die viel besseren Ideen, um Menschen zu erreichen, um Menschen mit dem Evangelium zu überzeugen. Aber nichts davon hat er gewählt. Nein, er hat dich und mich, uns alle, mit dem Auftrag versehen, hinauszugehen in alle Welt. Er hat sich entschieden, uns zu den Menschen zu schicken, die diese Botschaft hören müssen. Wir haben es gerade gelesen, Johannes 20, 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt ja zunächst, Jesus hatte auch einen Sendungsauftrag. Der Vater hatte ihn gesandt, auf die Erde, auch mit einem Plan, auch mit einem Auftrag, den hatte Jesus erfüllt. Als seine Mission zu Ende war, hat er quasi als Stabübergabe nun den Jüngern diesen Auftrag weitergegeben. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch hinaus in diese Welt. Und wie schön, dass seither schon Tausende, Millionen von Jüngern in aller Welt unterwegs waren und das Evangelium bis in die entlegensten Gebiete dieser Welt verkündet haben. Und heute wird der Stab an uns weitergegeben. Du und ich dürfen nun diesen Auftrag fortsetzen als brauchbare Werkzeuge für unseren Herrn. Wir haben es vorhin in diesem Lied so schön gehört: Jeder Tag in meinem Leben soll nur dir die Ehre geben, soll von deiner Größe zeugen, die so viel verändern kann. Mach mich treu in kleinen Dingen, schenk zum Wollen das Gelingen. Wenn ich glaube, ich bin am Ende, lass mich deinen Auftrag sehen. Wenn ich glaube, ich bin am Ende, lass mich deinen Auftrag sehen. Und darum dürfen wir auch immer wieder beten. Denn dieser Auftrag war Gott so wichtig, dass er in allen 5 Sendungsworten vorkommt. Nicht nur hier in Johannes 20, sondern auch in den anderen 5 Stellen, ihr könnt es hier nochmal nachschauen, werden die Werkzeuge genannt, die Gott benutzt. Diese Zeugen, die er sendet hinaus in alle Welt. Und beim genauen Hinschauen dieser Verse merken wir auch, diese Worte, sie sind keine Empfehlung. Sie drücken nicht nur einen Wunsch Gottes aus. Es ist nicht nur ein Vorschlag, wenn dir nichts Besseres einfällt. Sondern wir haben es mit einem klaren Befehl Gottes zu tun. Deshalb nennen wir Matthäus 28 ja auch den Missionsbefehl. So gehet hin. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr könntet meine Zeugen sein. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus gibt hier eine klare Arbeitsanweisung für jeden, der sich sein Nachfolger nennt. Und er fragt nicht, ob es uns gefällt oder nicht, er erwartet es einfach. Ich habe ein Zitat gefunden, wo jemand genau dieses Thema aufgreift und sagt: Eigentlich können wir uns nicht davor drücken, Jesu Auftrag auszuführen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und doch existiert in der heutigen wohlstandsverwöhnten Christenheit die wahrscheinlich größte Missionsbefehlsverweigerung, die es jemals gegeben hat. Das ist natürlich eine steile Behauptung. Aber wenn wir ehrlich sind und aus Gottes Perspektive unseren missionarischen Einsatz bewerten, dann merken wir, wie diese Aussage vermutlich bei so manchem von uns nicht zu hoch gegriffen ist. Denn inwiefern kommt der Missionsbefehl des Herrn Jesus in unserem Alltag zum Tragen? Gestern, vorgestern, in der letzten Woche. Wo und wie zeigen sich die Auswirkungen, dass wir Zeugen für unseren Herrn sind? Wo bin ich denn gerade dran, Jünger zu machen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen? Gunter Kiene, ein Bibellehrer von den Fackelträgern in Deutschland, der ein ganz großes Herz für Gemeindebau, für Jüngerschaft hat, er konkretisiert diesen Gedanken der Missionsbefehlsverweigerung sogar noch, wenn er sagt, der größte Ungehorsam unter uns Christen ist das Ignorieren des Missionsbefehls in Bezug auf das Jüngermachen. Also er macht nochmal deutlich, ganz besonders ignorieren wir diese zwei Worte des Jüngermachens. Diesen Gedanken wollen wir gleich noch mal etwas vertiefen in unserem nächsten Punkt, wenn es um die Strategie Gottes geht, die er angewandt hat, um in 3 Jahren der Vorbereitung die Weltmission quasi vorzubereiten. Lasst uns zunächst mal über diese Frage nachdenken. Was würden wir tun? Was würdest du tun? Was würde ich tun, wenn wir 3 Jahre Zeit hätten, um die Weltmission vorzubereiten, um die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen? Welche Methode würdest du vorschlagen? Welchen Weg würdest du gehen? Wie würdest du dieses Projekt beginnen und durchführen? Welche Strategien würden wir verfolgen, um Menschen zu erreichen? Das Interessante ist zu sehen, wie unser Herr Jesus an diese Sache ranging. Wie er dieses große Ziel der Weltevangelisation vorbereitet hat. Seine Strategie ist ganz einfach nur Jünger machen. Jünger machen. Und genau denselben Auftrag gibt er nun seinen Jüngern weiter. Machet zu Jüngern. Wichtig ist also zunächst zu verstehen, wie hat Jesus Jünger gemacht? Denn sonst können wir den Missionsauftrag gar nicht in seinem Sinne ausführen. Wenn wir dazu gedanklich mal an den Anfang der Evangelien gehen und schauen, wie hat Jesus angefangen, dann sehen wir, wie er sich gleich zu Beginn seines Erdenlebens 12 Männer betend auswählt, wie er sie gezielt darauf vorbereitet, nach der Himmelfahrt mit der Evangelisation der ganzen Welt loszulegen. Für Jesus war die Zeit mit den 12 Jüngern eine Lebensgemeinschaft. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch mit einer Lehrlingszeit, mit einer Ausbildungszeit vergleichen. Ihm war es einfach wichtig, die Jünger ganz nahe bei ihm zu haben. Sie sollten von ihm lernen. Sie sollten ihn bei der Arbeit beobachten. Sie sollten seine Worte hören und seinem Vorbild nachahmen. Jesus hatte sich zwar durchaus auch mit den Schwachen, mit den Kranken der Gesellschaft gekümmert, mit den Ausgestoßenen, hat sie geheilt, hat Wunder getan, hat sie auch gelehrt, Bezug auf das Reich Gottes und was wesentlich ist. Aber er suchte sich aus der großen Schar der Jünger immer wieder sehr bewusst diese 12 heraus. die er für die zukünftige Arbeit vorbereiten wollte. Ihnen stellte er auch gleich zu Beginn den Auftrag vor, das große Ziel, das er mit ihnen vorhatte, in Matthäus 4, Vers 19, ich will euch zu Menschenfischern machen. Dieses große Ziel verfolgte der Herr Jesus ganz konsequent. Er hatte sich sehr viel Zeit genommen mit seinen Jüngern, um mit ihnen zu reden, um durch sein Vorbild sie zu lehren. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, entdecken wir, Jesus redet mehr mit seinen Jüngern als mit jeder anderen Gruppe der damaligen Zeit. Manchmal ließ der Herr Jesus sogar Zuhörermengen stehen, um sich Zeit für seine Jünger zu nehmen. Eine Auszeit in der kleinen Gruppe. Und man gewinnt den Eindruck, es war dem Herrn Jesus wichtiger, diesen 12 Männern zu zeigen, was ein an Gott hingegebenes Leben ganz praktisch bedeutet, als Hunderten oder Tausenden den Weg in den Himmel zu erklären. Sich kümmern um Einzelne, das war der Weg des Herrn Jesus, um Jünger zu machen. Nicht die Massenveranstaltungen standen bei Jesus im Fokus, die hatte er auch. Aber das Wichtige für ihn war das individuelle Fördern und Belehren seiner Jünger. Ihr geistliches Wachstum, ihre Charakterformung, ihre Förderung zu einer reifen Persönlichkeit, das waren Werte, für die hat sich Jesus Zeit genommen. Dort hat sich Jesus ganz besonders investiert. Ich glaube, darunter versteht die Bibel Jüngerschaft. Einer sorgt sich um den anderen. Jeder lehrt jeden. Dafür muss nicht jeder Prediger, Pastor oder Jugendleiter sein. Nein, Jüngerschaft ist keine außergewöhnliche Beauftragung oder Berufung von Einzelnen. Jeder Gläubige kann mindestens die Basics, die Grundlagen des Glaubens an andere weitergeben. Das ist keine Expertenaufgabe, sondern Auftrag für jeden Gläubigen in der Gemeinde. Machet zu Jüngern. Jeder kann doch seinem Nächsten berichten, was er gerade in der stillen Zeit gelesen hat, was er dort entdeckt hat, was Gott ihm wichtig gemacht hat, wo er eine Gebetserhörung, eine Ermutigung erfahren hat, die Gott ihm gegeben hat. Jeder kann berichten, wo Gott durch Schwierigkeiten, durch Prüfungen hindurchgeholfen hat, wo er Gottes Trost ganz besonders gespürt hat in Tiefpunkten. Aber auch dort, wo Gott herausgefordert hat, Schritte im Glauben zu gehen, all das dürfen wir teilen mit unseren Geschwistern. Fangen wir endlich an, darüber zu reden, über wesentliche Dinge des Lebens, über wesentliche Dinge des Glaubens. Über die vergänglichen, belanglosen Themen reden wir doch sowieso schon viel genug den ganzen Tag. Was reden wir nicht alles über das Wetter, über die Politik, über Corona? Wir sind ja überall Experten. Was wir nicht alles wissen und was die anderen noch nicht wissen. Aber dadurch entsteht kein Wachstum. Dadurch kommen wir nicht vorwärts in unserem Glauben, in unseren Beziehungen mit dem Herrn Jesus. Lasst uns deshalb hier lernen, dass wir einander helfen sollen, geistlich voranzukommen. Das ist der ureigentliche Sinn von Gemeinde. Nicht, dass wir uns zu einer netten Veranstaltung hier treffen und wieder auseinandergehen, sondern dass wir uns gegenseitig schulen auf dem Weg zum Himmel. Dass wir uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden, geistlich zu wachsen, charakterlich zu reifen, das Evangelium noch mutiger bekennen und uns dabei unterstützen. Ich wünsche mir das so sehr, dass dieses große Ziel des Missionsauftrages, dieses Jüngermachens, auch bei uns ganz neu erfasst wird, ganz neu in unserem Herzen zum Brennen kommt. Und ich erinnere nochmal, wir brauchen keine besondere Berufung. Wir sind, alle, die wir gläubig sind, berufen, Jünger zu machen. Das heißt, Jünger machen sollte zu unserem Lebensstil werden. Es sollte ganz normal zu unserem Alltag gehören, so wie wir Zähne putzen, frühstücken, Wäsche waschen und einkaufen gehen. Und ganz ehrlich, ich bin auf diesem Gebiet auch kein Überflieger. Vielleicht bin ich sogar noch viel träger als viele von euch. Aber die Beschäftigung damit, mit diesem Missionsbefehl, hat mich auch wieder ganz neu wachgerüttelt. Und ich möchte auch beten um persönliche Erweckung, um wieder neue Freude am Jüngermachen. Menschen im Blick zu haben, die Gott sowieso in mein Umfeld gestellt hat. Dass ich wieder eine Liebe für sie bekomme, eine Leidenschaft, ihnen den Glauben vorzuleben, sie für Christus zu gewinnen. Denn nichts ist schlimmer, als da stehen zu bleiben und nur zu resignieren und zu sagen, ach, ich kann es doch sowieso nicht, sollen doch die anderen machen. Ich schaffe es ja auch gar nicht, ich bin auch viel zu schwach. Da habe ich eine gute Nachricht für euch. Auch das hatte Gott schon eingeplant. Auch das wusste Gott schon, dass wir viel zu schwach sind, dass wir völlig überfordert sind mit diesen Worten, mit diesem Missionsauftrag hier in den Evangelien. Und deshalb hatte er seinen Jüngern noch weitere Worte mitgegeben. Die schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an. Ganz wesentliche Punkte, die Kraftquelle des Missionsauftrages. Wir lesen da zunächst in Lukas 24, Vers 49. Ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Wartet. Zunächst war noch Warten angesagt. Wartet bis, wie lange? Bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Es waren nur noch wenige Tage, die sie warten mussten. Dasselbe wird auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wie ermutigend ist es zu sehen, Gott lässt uns mit diesem Auftrag nicht alleine. Er überfordert dich nicht mit diesem Geh hinaus und mach zu Jüngern, sondern er gibt dir einen Helfer mit. Er schickt die Kraft aus der Höhe, die dich erfüllen soll. Er sendet den Heiligen Geist, der ja Wohnung in uns genommen hat, wenn wir Kinder Gottes sind. Und der befähigt uns, die Worte des Missionsbefehls nicht länger links liegen zu lassen, sondern endlich durchzustarten, hinauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Wir lesen von dieser Kraftquelle auch noch in Matthäus 28, und zwar ganz am Anfang in Vers 18 und ganz am Ende von Vers 20. Ihr seht es hier in diesem Rahmen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Hier wird uns also die Macht und Nähe Jesus gezeigt, wie in einem Rahmen, der den Missionsbefehl quasi umgibt und einrahmt. Ihr könnt es hier auf der Folie schön erkennen. Diese Allmachtsworte des Herrn Jesus sind wie die Rahmenbedingungen, die den Missionsauftrag zusammenhalten, einpacken. Problematisch wäre es nun, wenn ich mich nur auf den Rahmenbedingungen quasi ausruhen würde. Denn wie bei einem wichtigen Gemälde, das Bild in der Mitte ja das Wesentliche ist, nicht der Rahmen, so ist auch hier der Missionsauftrag, hinauszugehen und Jünger zu machen, das Wichtige. Auch hier dürfen wir uns nicht nur auf den Verheißungen Gottes ausruhen, dass er bei uns ist, dass er uns durchträgt und die Kraft gibt, sondern das ist der Rahmen, der uns hält und trägt. Aber das große Bild, das ganz besonders Wichtige, der Auftrag selber, ist dieses Hinausgehen zu den Menschen und Jünger zu machen. In diesem Auftrag liegt unsere Berufung. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich jetzt überhaupt anfangen? Wie soll ich jetzt morgen loslegen? Oder heute Nachmittag am besten? Dann beginne doch einfach mit Gebet. Sag dem Herrn Jesus deine Not, deine Schwachheit, dein Versagen, dein Missionsbefehl verweigern, wie du es vielleicht in letzter Zeit getan hattest. Aber bring ihm gleichzeitig auch deinen Wunsch, endlich gehorsam sein zu wollen. Ja, Herr, ich will. Sende mich. Bitte ihn, dass er dir neu auch ein Anliegen gibt für die verlorene Welt, für die Menschen um dich herum. Bete, dass du einerseits selber auch ein Jünger Jesu bist, als ein Lernender unterwegs bist und bleibst, in diesem Bewusstsein, ja, ich brauche die Geschwister in meiner Gemeinde. Ich brauche sie, um gemeinsam zu reifen, zu wachsen. Ich brauche ihren Rat. Ich brauche ihren Trost. Ich brauche ihren Mut, ihre Zurechtweisung, ihre Hilfe. Gott hat die Geschwister nicht zufällig in unsere Umgebung gestellt, sondern damit wir gemeinsam reifen, wachsen und vorwärts kommen. Bete andererseits auch darum, dass Gott dir neu eine Sehnsucht schenkt für deine Umgebung, dass du Salz und Licht sein kannst dort, wo Gott dir Begegnungen jeden neuen Tag schenkt. Dass du diese Gelegenheiten erkennst, dass du sie nutzen kannst für unseren Herrn. Hier müssen wir natürlich aus unserer Komfortzone immer wieder austreten, müssen freimütig werden, auch etwas wagen für unseren Herrn. Wir müssen bereit sein, Lasten anzupacken, Dinge wahrzunehmen. Wie geht es denn meinem Gegenüber? Was bedrückt ihn? Wo hat er Not? Wo hat er Sorge? Wo kann ich für ihn beten? Und nicht zuletzt dürfen wir auch immer mehr vorbereitet sein, wie es Petrus auch mal uns zuruft, alle Zeit bereit sein, für unsere Hoffnung Zeugnis zu geben. Und vor allem, bleibe immer eng im Gebet am Herrn Jesus, mit ihm verbunden. Denn, lest es nochmal durch, er hat die Macht, dieser Rahmen. Er hat die Macht über Himmel und Erde. Er hat die Macht, Menschen zu verändern. Sogar solche harten Herzen wie meines oder wie deines. Daher nutze diese Kraftquelle, die Gott uns geschenkt hat, um endlich wegzukommen vom Missionsbefehlverweigerer hin zu einem gehorsamen Jüngermacher. Amen. Herr Jesus, das ist unser großer Wunsch, dass wir zu Menschen werden, die dich bekennen in dieser Welt, die verstanden haben, was du mit dem Missionsauftrag deinen Jüngern mitgegeben hast. Diesen Missionsauftrag, der auch uns in gleicher Weise gilt. Du hast diese 3 Jahre ganz besonders investiert in deine Jünger, hast individuelle Zeit mit ihnen verbracht, um sie vorzubereiten für diesen großen Auftrag der Weltmission. Herr Jesus, gib auch uns diese Weisheit, diesen Mut, gemeinsam voranzugehen. Öffne uns die Augen, wo wir einander helfen sollen in dieser Jüngerschaft, wo wir erstmal selber Jünger sein sollen, Lernende bleiben sollen unser ganzes Leben, aber auch, wo wir anderen helfen dürfen, zu wachsen, voranzukommen. Gib du uns Freude daran, schenk, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, wie wertvoll diese Zeiten auch in kleinen Runden sind, in kleiner Gemeinschaft. Danke, dass du es uns vorgelebt hast, dass du dir auch für uns immer wieder so viel Zeit nimmst. Und danke, dass wir das auch mit anderen tun dürfen, in der Gemeinschaft, mit Heiligen, mit Gläubigen, die du in unser Umfeld stellst. Danke für deine Liebe, danke auch für deine Geduld. Ja, und danke, dass wir immer wieder neu auch beginnen dürfen, neu um Erweckung bitten dürfen, auch für unser eigenes Herz, dass du neu diese Leidenschaft schenkst für deinen Missionsbefehl. Danke dafür. Amen.